Medizin und Menschen. Der Leopoldina-Talk auf Primaton, damit Sie auch ohne ein jahrelanges Medizinstudium wissen, was dahinter steckt.
Wir haben jemanden zum zweiten Mal da und das wirklich auf ausdrücklichen Wunsch der kompletten Redaktion. Das hatten wir auch noch nicht. Bei uns ist Benedikt Stubner, Chefarzt der zentralen Notaufnahme. Und Sie haben beim ersten Mal bei uns und bei den Hörern richtig abgeräumt. Das war super interessant. Deswegen freuen wir uns auf eine Neuauflage.
Okay, vielen herzlichen Dank für die erneute Einladung. Gerne.
Danke, dass es geklappt hat. Und gut am Anfang auch für die, die den ersten Podcast noch nicht gehört haben, absolute Empfehlung, holen Sie das nach. Nochmal eine ganz kurze Vorstellung.
Ich bin Chefarzt von der zentralen Notaufnahme vom Leopoldina Krankenhaus hier in Schweinfurt. Das Ganze bin ich seit Oktober letzten Jahres. Davor war ich dort als Oberarzt tätig. Und neben meiner klinischen Tätigkeit bin ich relativ häufig in irgendwelchen Blaulichtfahrzeugen zu sehen und fahre sehr viel Notarzt und betreibe sehr viel präklinische Notfallmedizin und habe generell an der Akutmedizin, vollkommen egal, ob innerklinisch oder außerklinisch, ja, meine Passion gefunden.
Blaulichtfahrzeuge klingt jetzt gleich so umfassend, denn da ist auch ein Hubschrauber dabei.
Ja, das stimmt, das ist korrekt. Seit April letzten Jahres bin ich noch in der Luftrettung tätig. Das ist sozusagen ein Kindheitstraum von mir. Das wollte ich immer irgendwie machen. Ich bin großer Zivilluftfahrt-Fan und da kann man zwei Hobbys miteinander verbinden. Das wollte ich immer erreichen und den Wunsch habe ich mir tatsächlich jetzt erfüllen können und habe die Chance bekommen, da in einem echt coolen Team mitzuarbeiten. Das ist tatsächlich nicht hier in der Gegend, sondern ich bin da in der Schweizer Luftrettung tätig und fliege ungefähr einmal im Monat einen Dienstblock dort, meistens am Wochenende. Bin da aber auch grenzüberschreitend tätig, also wir fliegen ungefähr 60% unserer Einsätze im süddeutschen Schwarzwald, sind da in der kompletten Region Schwarzwald und im Aargau und in der Schweiz vertreten, zwischen Zürich und Basel, so grob gesagt.
Das ist zumindest eine nette Gegend.
Das ist schön, ja, das kann man gut aushalten da.
Bisschen so zum Privatleben, ich glaube ursprünglich Bamberger, ne?
Genau, richtig, ich bin geboren in Bamberg, bin dann für Studium war ich in Mannheim und in Erlangen. Und habe dann meine Facharztausbildung in Schweinfurt im Leopoldina begonnen und bin Facharzt für Anästhesie und war danach dann noch für 9 Monate Facharzt in der Anästhesie tätig. Habe da hauptsächlich Intensivstationsdienst während der Covid-19-Zeit gemacht und bin dann in die Notaufnahme gegangen und mache seitdem nur noch Akut- und Notfallmedizin.
Dem Fränkischen zumindest irgendwie treu geblieben.
Ja, ich bin zurück in die Heimat gegangen. Ich fühle mich der Region Main-Rhön verbunden. Mir gefällt's hier. Man bekommt hier alles, was man braucht und das ist einfach die Heimat.
Absolut nachvollziehbar. Jetzt gibt's Unmengen, über die wir uns unterhalten, aber ich habe im Vorgespräch gerade eben schon gesagt, ich würde aus aktuellen Anlass, wir nehmen das Anfang Juli des Jahres 2024 gerade auf. Es gibt gerade eine Riesendiskussion in unserem Land um die Frage der Organspende. Und es war ja schon mal im Gespräch, dass eine Widerspruchslösung kommen soll, was ich persönlich für sehr sinnvoll halte. Aber ich bin ja Laie. Was sagt denn der Mediziner?
Also ich sag's mal so, das Ganze ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, weil durch die Möglichkeit, Organspenden durchzuführen, kann man einfach Leuten, die lebenswichtige Organe haben, die erkrankt sind und die so stark erkrankt sind, dass sie auf gut Deutsch ersetzt werden müssen, einfach Lebenszeit schenken. Ich habe tatsächlich auch so einen Fall in der eigenen Familie, in der Familie von meiner Frau, war vor Jahren ein Familienmitglied stark erkrankt, hat auch eine Organtransplantation gebraucht und hat die dann auch bekommen. Und dem geht's heute wieder sehr gut. Der hat vor ein paar Wochen geheiratet. Also von daher, das ist dann schön zu sehen und das ist ein wichtiges Thema. Und da muss natürlich auch viel Aufklärungsarbeit getätigt werden und auch viel Öffentlichkeitsarbeit, weil das ist ein Thema, da hat der Otto-Normalbürger wenig Informationen dazu.
Ja, und dann ist, glaube ich, das große Problem, und das werden Sie aufgrund Ihres Jobs, glaube ich, sehr stark beurteilen können, wenn dann die Entscheidung kommt, ist jeder, der damit befasst ist, an Angehörigen in einer absoluten Ausnahmesituation?
Ja, natürlich. Also deswegen ist es wichtig zum Beispiel, dass auch die Patienten selber oder die Leute selber, die dann potenziell Organspender werden, weil sie ja unwiederbringlich leider erkrankt sind und ja hirntot dann im Endeffekt sind. Was heißt im Endeffekt, weil sie ja hirntot sind, also verstorben in dem Sinne. Einfach vielleicht sich dazu Lebzeiten schon Gedanken drüber machen und auch das klar kommunizieren, wie sie dazu stehen. Und sonst ist es dann so, dass man dann eventuell an die Angehörigen herantreten wird, um den vermuteten Patientenwillen zu eruieren. Und das ist für die Angehörigen manchmal auch schwierig und auch mit einer Ausnahmesituation verbunden. Aber es ist so, dass dann die Angehörigen von potenziellen Organspendern da auch Hilfe bekommen. Und wenn das nicht sicher herausgearbeitet werden kann, beziehungsweise wenn das nicht hundertprozentig eindeutig entschieden werden kann, dann wird es auch nicht gemacht.
Um das Thema abzuschließen, sind Sie für eine Neuregelung oder sagen Sie, wir kommen so zurecht, wie es aktuell ist?
Ich denke, Deutschland hat, oder nennen wir es mal, die EU hat potenziell lange Organwartelisten. Und ich denke, mit mehr Öffentlichkeitsarbeit und mit mehr Aufklärungsarbeit auch, könnte da potenziell mehr Menschen geholfen werden. Die endgültige Entscheidung muss dann logischerweise jeder für sich selber treffen.
Das ist klar.
Ja.
Kommen wir doch mal zum Thema Notarzt.
Gerne,
doch mal zum Thema Notarzt mit dem Hubschrauber in der Schweiz. Wie kommt man überhaupt dahin?
Ah, das ist tatsächlich eine witzige Geschichte. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich wollte das eigentlich immer machen und wollte immer Luftrettung fliegen. Man hat ja schon in dem ersten Podcast auch mitbekommen, dass ich für die Notfallmedizin brenne und das gern mache. Und ich bin gern gefordert. Und in der Luftrettung ist es natürlich so, dass da die Anzahl an fordernden Einsätzen potenziell höher ist als bodengebundener Notarzt, weil man einfach vermehrt für solche Ereignisse auch gezogen wird von den Leitstellen.
Na klar.
Das war zum einen eine Intention, warum ich das auch machen wollte. Also ich denke, ich bin gut ausgebildet und ich habe ein gutes Fachwissen angehäuft und habe auch viel Erfahrung in der Notfallmedizin angehäuft. Aber mein Anspruch ist es, immer noch besser zu werden. Deswegen wollte ich da das auch machen, um weiter meine Skills zu verbessern und meine Arbeiten weiter zu verbessern. Dann habe ich mich informiert, wie man da rankommt. Und in Deutschland sind da hauptsächlich die Kliniken involviert, wo ein Hubschrauber vor der Tür steht. Die besetzen die dann mit und die Abteilungen übernehmen das mit. Jetzt ist bekanntermaßen ja in Schweinfurt kein Hubschrauber stationiert. Und dann habe ich mich einfach umgeguckt, wie ich denn den Wunsch sonst anderweitig erfüllen könnte. Und dann habe ich einfach den Horizont erweitert. Und meine Frau und ich, wir mögen die Schweiz, wir haben da auch viele Bekannte, sind da auch öfters im Jahr mal so für Urlaub oder der Schweizer sagt ja für Ferien. Dann habe ich einfach da mich informiert online und habe mal eine E-Mail hingeschrieben, wie die denn die Hubschrauber da besetzen und ganz blande gefragt, ob man da mitmachen kann. Und dann habe ich halt da auch das gespickt mit ein paar Informationen, wer ich so bin und was ich bisher so gemacht habe. Und dann kam zurück, dass das eine unkonventionelle Anfrage ist, aber dass ich das Interesse geweckt habe und jetzt bin ich dort Teil vom Team nach einer Anerkennung in der Schweiz.
Das heißt, man muss dann nochmal einen extra Test machen, um auch quasi den Level, den die dort erwarten, zu erfüllen.
Jein, also ich sag mal so, es wird eine regelhafte Tätigkeit dann erwartet und auch Zusatzweiterbildungen, die ich habe und die ich auch teilweise selber ausbilde. Ich habe mich dann quasi in der Schweiz auch als Facharzt anerkennen lassen und auch als Notarzt anerkennen lassen. Also ich habe quasi den Facharzttitel in Deutschland und in der Schweiz und auch den Notarzttitel in Deutschland und in der Schweiz.
Wie groß ist das Risiko, dass Sie irgendwann wechseln in einem Land, wo die Schokolade besser ist und das Gehalt höher?
Also mir gefällt es hier sehr gut in der Region und ich fühle mich hier wohl und hier ist meine Heimat und deswegen ist die Heimat ist unantastbar. In der Schweiz bei meinen mittlerweile nicht nur Kollegen, sondern auch bei meinen Freunden dort bei der Arbeit auf dem Hubschrauber. Das ist ein netter Tapetenwechsel zu meinem täglichen Handeln hier in der Klinik und hier im Notarztdienst. Und es ist im Endeffekt nochmal mehr Input. Ich sehe andere Kliniken. Ich sehe das Arbeiten in einem anderen Land in der Notfallmedizin. Das ist auch hochinteressant, weil da einfach auch teilweise die Strukturen anders sind, so wie sie in Deutschland nicht sind. Und da gewinne ich einfach mehr Erkenntnis für mein eigenes notfallmedizinisches Tun.
Wie läuft das jetzt ab? Man fährt da runter, kommt da an. Nehmen Sie irgendwas von hier mit? Also mehr Klamotten wahrscheinlich, oder was war es da noch?
Ja, also die Kleidung wird gestellt dort, es gibt Poolwäsche. Essen nimmt man mit tatsächlich.
Okay, wie
also,
soll das?
Ja, wir sind dann da quasi zu dritt auf der Basis. Pilot, es heißt TC Hems, das ist die Bezeichnung für den in Deutschland Notfallsanitäter, in der Schweiz Rettungssanitäter und der Notarzt. Und jeder hat sein eigenes Zimmer, sein eigenes Bad, wir haben Gemeinschaftsräumlichkeiten, wir haben Büros und wir essen dann natürlich auch immer gemeinsam und ganz, ganz wichtig ist das gemeinsame Frühstück, wenn natürlich kein Einsatz dazwischen kommt. Und da man ja, wenn man jetzt mit dem Hubschrauberdienst hat, schlecht einkaufen fliegen kann, muss jeder immer was mitbringen. Und deswegen schreibt man sich so einen Tag vorher mal über WhatsApp zusammen, was man braucht. Und ich habe angefangen, wie ich das erste Mal dort unten geflogen bin und habe Hagebuttenmarmelade mitgebracht von hier.
Und aus den Haßbergen.
Ja, genau, richtig. Und mittlerweile habe ich eigentlich jedes Mal 4 Gläser Hagebuttenmarmelade irgendwie im Gepäck, wenn ich runterfahre, weil die kommt sehr gut an dort.
Also eine Art Entwicklungshilfe.
Oder ich sag mal Vermittlung von was Wichtigem aus meiner Heimat.
Was bringen die Schweizer mit? Was ist da?
Wichtig ist immer auch ein gutes Brot im Endeffekt fürs Frühstück bzw. das Morgenessen und fürs Abendessen. Und ganz nett ist, dass wir an so einem kleinen Regionalflugplatz oder Sportflugplatz stationiert sind, wo auch ein Restaurant ist. Und da werden wir auch bestens umsorgt. Da fahren wir nämlich mittags immer mit dem Fahrrad übers Vorfeld ins Restaurant. Dann können wir da essen. Und wenn wir halt weg müssen, müssen wir halt schnell weg. Und dann kriegen wir aber unser Essen neu gemacht, wenn wir wiederkommen. Das ist ganz nett. Und jeder bringt immer so ein bisschen was mit und dann hat man ein ganz schönes Crew-Life quasi auf der Basis gemeinsam.
Wie viele Leute sind jetzt auf einem so einem Hubschrauber?
3. Also die Basisbesatzung oder die Standardbesatzung ist Pilot, dann TC Hems, also der Sanitäter und Notarzt. Mhm. In manchen Fällen fliegen wir auch zu 4. Das ist dann, wenn zum Beispiel ein neuer Mitarbeiter eingeflogen wird, also zum Beispiel ein neuer Notarzt oder ein neuer Sanitäter oder ein neuer Pilot, dann ist mal einer mehr in der Crew. Oder wenn wir jetzt Kindereinsätze haben, dann versuchen wir immer, einen Elternteil mitzunehmen auf dem Weg ins Krankenhaus oder ins Spital. Dann sind wir auch noch eine Person mehr, zusätzlich zum Patienten natürlich, wenn es ein Kind ist.
Wenn man jetzt so einen Einsatz mal durchgehen wollte, also Sie sitzen hoffentlich nicht gerade beim Essen, dann kommt eine Alarmierung. Mhm. Was hören Sie in dem Moment, was erfahren Sie, was wissen Sie zu dem Zeitpunkt?
Also wir werden über ein Computerprogramm disponiert, das nennt sich Rescue Track. Da werden eigentlich alle Hubschrauber in Deutschland und auch in der Schweiz drüber disponiert. Hat auch den Vorteil, dass wir von der deutschen Leitstelle dann direkt alarmiert werden können. Wir sind ja relativ nah zu der deutschen Grenze dort unten stationiert mit dem Luftrettungsmittel. Wir werden über das Programm alarmiert und bekommen dann neben der Piepser-Alarmierung auch noch eine Alarmierung auf eine App von Rescue Track. Auf das. Jeder hat ein eigenes Handy, Pilotenhandy, Hems-Handy, Notarzt-Handy. Und da sind dann die ersten Informationen drauf. Wo muss man hin? Was ist da gemeldet? Wer kommt da noch hin?
Wie lange dauert es von der Alarmierung, bis wir in der Luft sind?
Oh, das geht schnell. Ich würde sagen, Alarm bis Abheben vom Hubschrauber sind so 2 Minuten.
Das ist ein Wort.
Ja.
So ein Hubschrauber fliegt mit ein paar 200 Stundenkilometern.
Ja, ich glaube so 230, 240 müssten es sein.
Und halt Luftlinie.
Genau, man muss keine Kurven fliegen, außer wegen Wetter vielleicht.
Sie sind dann in der Maschine in der Luft und gucken dann auf Ihr Handy und erfahren dann was beispielsweise?
Ja, was die initiale Meldung ist, das ist meistens ein Einsatzschlagwort, also zum Beispiel Verkehrsunfall und dann steht meistens noch eine Info dabei, beispielsweise irgendwie Fahrradfahrer angefahren oder irgendwie sowas und dann kann man sich meistens schon mal so ein bisschen Gedanken machen, was da jetzt auf einen zukommen würde, kann dann auch schon mal so grob den Einsatz für sich selber durchgehen mit dem Meldebild, was ist jetzt wichtig, was muss man sich vor Ort mental abarbeiten und was sind jetzt die Punkte, wo man dann drauf schauen muss.
Wenn man selber bei so einem Ereignis dabei ist,
ja,
und das meldet,
ja,
was ist wichtig? Was müssen Sie wissen? Was muss die Leitstelle unbedingt wissen?
Die Kollegen in der Leitstelle, vollkommen egal jetzt wo, die sind speziell ausgebildet und die haben quasi einen Fragenkatalog, den die dann stellen. Also das sind umgangssprachlich, sagt man ja immer, die W-Fragen.
Diese 5 Stück, ja.
Genau, das kommt auch ganz gut hin. Im Endeffekt muss man logischerweise sagen, wo, was ist passiert, wie viele und so weiter und so fort. Die Kollegen, die führen einen da sehr gut durch. Und ganz, ganz wichtig, und das ist fast die wichtigste Information, die Nummer wird meistens angezeigt, die Anruf in der Leitstelle. Aber manche Leute sind dann so aufgeregt, wenn sie den Notruf wählen, dass sie dann, wenn sie ihre Message rübergebracht haben, einfach auflegen.
Okay.
Und deswegen ganz wichtig ist auch in der Leitung bleiben und auf Rückfragen warten. Das ist eigentlich eine der wichtigsten Punkte, weil die Kollegen von der Leitstelle, die fragen dann zum Beispiel noch Sachen zurück. Also sind da zum Beispiel irgendwie Tankwagen beteiligt oder so. Also muss man da, die haben ja auch quasi so ihr Mindset, was sie dann da abarbeiten müssen oder abfragen müssen oder wo ist es genau? Und so wird dann aus einem Anruf ein Einsatz.
Wenn man selber vor Ort ist und erste Hilfe leisten möchte, dann geht es immer darum, Kreislauf am Laufen halten wahrscheinlich, ne?
Also wichtig ist als allererstes auch immer der Eigenschutz, dass man sich selber nicht in Gefahr bringt. Das ist immer das Wichtigste, sage ich jetzt auch mal. Also sowohl für Ersthelfer als auch für logischerweise professionelle Retter, die dann ankommen. Wenn der Patient mit einem spricht, ist erstmal primär alles gut. Dann sollte man halt schauen, wenn es jetzt zum Beispiel ein Verkehrsunfall ist, dass er sich nicht so arg bewegt und dass er zum Beispiel den Kopf auch nicht so arg bewegt, falls er zum Beispiel Verletzungen von der Wirbelsäule hat. Also einfach irgendwie ruhig liegen bleiben.
Wie ist denn das bei Motorradfahrern? Helm auf, Helm ab?
Abnehmen.
Okay.
Der Helm muss runter, am besten zu zweit, damit einer so mal von unten an die Wirbelsäule hingreift und die so ein bisschen stabilisiert und der andere zieht den Helm so ein bisschen auseinander und nimmt den dann vorsichtig ab und dann kann der den Helm abgenommen haben, den Kopf übernehmen, damit der Kopf ruhig liegen bleibt. Wenn der Patient natürlich bewusstlos ist, dann muss man ihn natürlich in eine stabile Seitenlage drehen und wenn er nicht atmet oder keine normale Atmung hat oder keine Lebenszeichen zeigt, dann muss man mit einer Wiederbelebung starten, also mit einer Herzdruckmassage und gegebenenfalls Beatmung, wobei da auch das Credo ist, am wichtigsten ist die Herzdruckmassage. Da steht auch wieder dieser Eigenschutz ein bisschen mit drüber, weil wenn jetzt da zum Beispiel Blut oder Erbrochenes und man will sich da auch selber jetzt nicht dem quasi eben, also dass man da Kontakt dazu hat, dann ist es wichtig, dass man auf jeden Fall Herzdruckmassage durchführt. Damit kann man nämlich dem Patienten effektiv helfen.
Wie ist es bei größeren Blutungen? Es gibt ja immer so diese Theorie vom Abbinden oder so.
Pragmatisch gesagt, da wo was rausspritzt, muss man irgendwie was draufdrücken, dass es nicht mehr rausspritzt. Ne? Das ist jetzt zwar selten, aber es gibt kritische Blutungen und in der Medizin arbeitet man ja immer beim Traumapatienten nach einem festen Schema. Das nennt sich XABCDE. Das ist ganz, ganz einfach gehalten. Hat den Hintergrund, wir Menschen, wir konzentrieren uns immer auf irgendwelche Sachen, die uns interessant erscheinen. Und dadurch sind wir gefährdet, einfach andere Sachen, die uns in dem Moment nicht so interessant erscheinen, zu übersehen. Bestes Beispiel, man bestellt sich ein rotes Auto, dann sieht man plötzlich tagelang überall rote Autos rumfahren, weil man darauf konzentriert ist. Ne? Und dieses XABCDE soll einem quasi helfen, nichts zu übersehen bei dem Schwerverletzten. Und das X, das ganz am Anfang steht, das steht für Exsanguination, also Ausbluten. Weil wenn man die Studienlage anschaut bei Schwerstverletzten, dann hat man gesehen, dass die häufig sterben, weil sie verbluten. Und deswegen steht dieses kleine X für die Blutungskontrolle. Man kann es ja meistens gar nicht lösen, aber kontrollieren. Das heißt draufdrücken, abdrücken, Druckverband, so wie man es beim Führerschein zum Beispiel lernt, Geldbeutel mit reinbinden, um mehr Druck drauf zu bekommen. Einfach damit man das irgendwie verlangsamt und kontrolliert oder vielleicht sogar zum Stoppen bringt.
Das heißt aber, das, was man eigentlich bräuchte, ist im Autoverbandskasten nicht drin. Also sprich ein Tourniquet oder so eine Israeli-Bandage oder sowas hat man nicht.
Also ich sag mal, Tourniquet ist adäquat, um eine kritische Blutung zu stillen. Aber bevor man ein Tourniquet anbaut, kommt eigentlich erst einmal Abdrücken, Druckverband und dann ist die Eskalationsstufe des Tourniquet. Außer es ist jetzt natürlich irgendwie eine taktische Lage oder eine sehr, sehr unübersichtliche Lage. Aber da soll hoffentlich der Ersthelfer ja nie reinkommen.
Okay, haben wir das mal so grob geklärt. Jetzt sind wir wieder in der Maschine. Sie gucken auf die App, Sie fliegen. Dann müssen Sie auch immer schauen, wo kann man landen. Gut, Problem des Piloten, aber es kann ja spannend werden, oder?
Ja, also Gott sei Dank haben wir da echt ein super Team. Die Piloten und auch die, also der Rettungssanitäter, der, wie es in der Schweiz heißt, oder in der Notfallsanitäter in Deutschland, also der TC HEMS, der sitzt mit vorne und assistiert während dem Flug dem Piloten. Und die sind quasi die Flight Crew. Und die beiden sind dann auch dafür zuständig, einen geeigneten Landeplatz auszusuchen. Das funktioniert immer sehr gut. Also man macht dann erstmal, wenn man an der Einsatzstelle ankommt, so einen Überflug, dass der Hubschrauber einmal drum herumfliegt und sich die Einsatzörtlichkeit aus der Luft anguckt.
Deswegen kreist er immer.
Genau, richtig. Der kommt immer einmal und kreist dann einmal drüber und schaut sich's von oben an. Im Endeffekt ist es dann so, dass dann der Pilot entscheidet, wo er runtergeht und wo er landet. Oft kann man in der Nähe der Einsatzstelle landen, manchmal geht's aber nicht. Dann muss man auch mal erfinderisch werden. Also zum Beispiel wird man dann von der Feuerwehr abgeholt oder man läuft ein Stück oder man hält ein Auto an und fragt, ob man mitgenommen werden kann. Die meisten nehmen einen auch mit. Also ich saß schon mal auf dem Beifahrersitz mit einem Rauhaardackel dann unten zwischen den Füßen. Oder man wird abgesetzt und der Hubschrauber setzt einen nur ab und fliegt wieder weiter und fliegt woanders hin, wo er landen kann. So haben wir es zum Beispiel mal auf der Skipiste am Feldberg gemacht. Da konnte man nicht landen für eine verunfallte Skifahrerin im Winter. Und da hat der Pilot den Hubschrauber so angestellt an der Piste und wir sind schwebend quasi ausgestiegen mit dem Material und dann ist der Hubschrauber ins Tal geflogen und wir sind mit der Bergwacht runter mit Patient.
Es wird nicht langweilig,
nein,
offensichtlich.
Nein.
Ja gut, wenn man jetzt, also wie ist es eigentlich, wenn man in so einen Privatwagen einsteigt, darf der in dem Moment dann Vollgas geben oder?
Naja, meistens landet man ja schon in der Nähe der Einsatzstelle und es sind nur kurze Strecken. Ne? Und dadurch, dass die Fahrzeuge ja Privatfahrzeuge sind, die Leute sollen einfach ganz entspannt dort fahren. Das ist einfach dass wir halt ein bisschen schneller am Patienten sind, aber man muss sich da nicht, auf Fränkisch gesagt, zerhutzen.
Was kann man sagen, wie lang brauchen Sie von der Alarmierung, bis Sie da sind? Gibt es da so Richtzeiten?
Na, das kommt darauf an, wie weit wir fliegen müssen.
Ja, ist klar, ja.
Ich sag mal, so die meiste Zeit oder ich sag mal so, das Durchschnitt, die Durchschnittanflugszeit sind so, ich sag mal, 8 bis 10 Minuten. Sieben bis zehn, sowas. Bodengebunden ist es natürlich im Endeffekt genau die gleiche Arbeit, bloß dass man halt Kurven fahren muss.
Ja klar, und im Zweifelsfall länger braucht natürlich, ja, ne, weil Rettungsgasse etc., man kennt das Elend. Ne? Ja, jetzt ist es ja so, Sie haben gerade gesagt, Sie steigen mit dem Material aus. Was haben Sie alles dabei?
Wir haben einen Notfallrucksack dabei. Da ist alles drin, was man so brauchen kann. Von Verband bis Fieberthermometer bis kleines Ultraschallgerät haben wir alles dabei. Natürlich auch Medikamente. Und auch Sachen für Narkose, Atemwegssicherung und zum Beispiel chirurgisches Besteck. Und wir haben noch so eine Zusatztasche, da ist alles Mögliche drin, auch für Intensivverlegungen, weil wir auch manchmal Intensivtransporte fliegen. Dann natürlich eine extra Kindertasche haben wir, eine extra Wasserrettungstasche für Wasserrettungseinsätze, Sucheinsätze. Da machen wir eine Zwischenlandung vor Ort und rüsten uns aus mit Schwimmwesten. Und der TC Hems steht dann quasi an der offenen Schiebetür und wir fliegen quasi mit offener Tür. Was haben wir noch dabei? Eine Reanimationshilfe, eine automatische haben wir dabei, Beatmungsgerät, Defibrillator, dann automatische Spritzenpumpen, Sauerstoff, also Absaugpumpe. Wir haben schon Kopfhörer für die Leute, die mitfliegen. Sehr viel dabei. Wie ein Rettungswagen mit weniger Platz zum Arbeiten innen drin und genauso auch von der Ausstattung wie ein Notarzteinsatzfahrzeug, bloß ohne Reifen.
Jetzt überlege ich nur, was Sie da alles mit sich rumtragen. Das sind ja, so wie es klingt, das klingt jetzt so nach 30 Kilo Gepäck.
Also der Notfallrucksack ist schon schwer, der macht ein gerades Kreuz. Ja. Also da weiß man schon, was man gemacht hat.
Dann kommen Sie an. Kann man was sagen, was ist das, was am öftesten passiert?
Das kommt natürlich ein bisschen immer auf die Region an, wo man auf ein Luftrettungsmittel eingesetzt ist. Also der Hubschrauber hat den Rufnamen Lines One. Wenn ich auf dem eingesetzt bin oder wenn ich da im Rahmen meiner Tätigkeit dort fliege, dann haben wir schon häufig Verkehrsunfälle. So im Schwarzwald, kurvige Strecken.
Motorradfahrer.
Ja, viele Motorradfahrer.
Jetzt ist es auch gerade, wir machen das Ganze hier im Sommer, im Frühsommer. Also man hat quasi so genau die Zeit, wo man jetzt sagt, so Mensch, abends nochmal aufs Moped, schön ein bisschen Landstraße. Ne? Ja. Man kennt das, es macht ja auch einen Heidenspaß, ist aber halt brandgefährlich, denke ich. Sie kommen jetzt an so eine Unfallstelle. Was ist dann, was macht man dann?
Wenn der Hubschrauber quasi ankommt und man diesen Rundflug über die Einsatzstelle macht, dann kann ich mir als Notarzt natürlich schon mal ein ungefähres Bild von der Einsatzörtlichkeit machen. Und je nachdem, wie viele Fahrzeuge da beteiligt sind oder wo zum Beispiel das Motorrad liegt und ob ich das sehen kann, schon mal von oben eine grobe Ahnung aufbauen, was da vielleicht gerade passiert ist und was mich erwarten kann oder was uns erwarten kann. Wir sind ja ein Team vor Ort und arbeiten Hand in Hand wie Zahnräder. Es ist immer so vom Bodenrettungsdienst zu Luftrettungsdienst nicht unterschiedlich. Da ist immer Teamwork super wichtig. Wenn man dann ankommt, dann ist natürlich das Wichtigste erstmal, ist schon jemand da und die Versorgung vom Patienten hat schon mal begonnen. Wissen wir deswegen vielleicht auch schon was über den Patienten Zustand, bis wir ankommen? Oder sind wir vielleicht gar die Ersten? Dann muss man natürlich eine schnelle Lagebeurteilung machen. Und es geht natürlich los von, ist die Szenerie sicher? Kann ich da jetzt anfangen zu arbeiten, ohne mich selber in Gefahr zu bringen? Dann geht es natürlich schon, wie geht es dem Patienten? Und dann geht das eigentlich im Kopf bei mir schon los mit dem XABCDE. Und dann wird einfach geguckt, was muss ich jetzt abarbeiten und wie und was. Und dann will man natürlich möglichst zügig auch den Patienten stabilisieren und versorgen. Und dann natürlich der richtigen Klinik zuführen.
Wie ist es denn, wenn man mehr als ein Opfer hat?
Dann kann es auch mal sein, dass man, wenn man zuerst da ist, das Team aufteilt. Und also erstmal muss man sich einen Überblick verschaffen.
Sie machen so eine, das ist das böse Wort, Triage?
Ja, also eine Erstsichtung. Triage hat ja einen, ich sag jetzt mal, einen faden Beigeschmack, weil im Rahmen von Covid-19 das Wort ja sehr in Verruf geraten ist, wobei es ja eigentlich nur sortieren heißt. Ja,
na klar, Sie gucken, wem muss ich zuerst helfen?
Genau, und das, in der Situation geht es dann nicht darum, wer bekommt Hilfe, sondern wer braucht sie einfach jetzt. Also wer braucht sie am dringendsten. Und wenn dann natürlich mehrere Verletzte da sind, dann kann es auch sein, dass man sich mal aufteilen muss und dann erstmal mit wenigen Ressourcen möglichst viel reißen muss und dann, wenn weitere Kräfte nachrücken, dass man dann die Aufgaben neu dynamisch verteilt.
Jetzt ist der wichtigste Punkt für Sie wahrscheinlich, ruhig zu bleiben. Ja. Wie gelingt einem das? Ich kann mir jetzt, Sie haben gerade gesagt, Sie sind gerade auch spezialisiert auf Kindernotfälle. Sie haben vielleicht einen jungen Motorradfahrer. Sie sehen Dinge, die wir alle nicht sehen wollen. Wie hält man da den Level unten?
Also generell, wenn Kinder beteiligt sind, ist jeder gestresst. Immer. Okay. Ne? Ich persönlich sage immer, ich habe aber von nichts Angst. Ich habe Respekt vor der Aufgabe, die ich draußen habe.
Ja, und Sie können es ja noch besser machen.
Genau, also ich bin quasi der, wenn ich ankomme oder wenn wir ankommen, dann ist das Kind ja umgangssprachlich schon in den Brunnen gefallen. Wir müssen dann halt nur versuchen, das Beste draus zu machen für den Patienten. Und ich denke, Angst ist, wenn man gut ausgebildet ist und viel Erfahrung hat, ist fehl am Platz, würde ich sagen. Aber Respekt ist wichtig. Man sollte Respekt vor der Sache haben, die man draußen macht, weil einen auch schwierige Fälle treffen können. Ich habe tatsächlich jetzt am Wochenende Dienst gehabt auf dem Hubschrauber. Und wir hatten da auch ein tatsächlich schwer verletztes Kind mit 14 Jahren. Das war ein sehr, sehr fordernder Einsatz. Aber gemeinsam im Team, zusammen mit einem Rettungswagen von Bodenseite her, haben wir den Patienten sehr gut versorgen können und waren nach knapp 30 Minuten so weit, dass wir mit dem Patienten ins Krankenhaus fliegen konnten, obwohl er schwer verletzt war.
Jeder, der uns jetzt zuhört, erwartet, dass ich frage, können Sie ein bisschen mehr zu dem Fall erzählen?
Es war ein junger Heranwachsender, der mit dem Fahrrad schwer verunglückt ist, wo noch ein Auto beteiligt war und der dann im Rahmen dessen schwerste Verletzungen, lebensgefährliche Verletzungen davongetragen hat.
Das heißt, Sie kommen da an, der Junge liegt vor neben beim Auto.
Muss man ja versorgen, stabilisieren und dann zügig weg. Und da spielt natürlich dann das Luftrettungsmittel seine beste Karte aus, weil wenn man zügig weg will, ist man mit dem Gerät auch zügig weg.
Sie haben eine halbe Stunde da quasi auf der Straße behandelt.
Auf der Straße und im Rettungswagen, ja.
Jetzt haben wir in diesen Zeiten ein Problem, dass jeder Mitbürger ein Telefon mit Fotoapparat hat, dass Menschen neugierige Wesen sind. Und ich erlebe das immer wieder, ich pendel täglich auf der Autobahn, wie Leute sich verhalten, wenn da irgendetwas ist. Was kann man denn da generell sagen? Was ist denn, also weg von Rettungsgasse, Freiheiten etc. Wenn ich dann an so einer Unfallstelle vorbeikomme oder da in der Nähe bin, wie verhalte ich mich am besten? Also am besten haue ich ab und lasse die Leute ihren Job machen, ist klar. Aber
also Fakt ist, man sollte immer schauen, ist da jetzt schon professionelle Hilfe da oder braucht da jemand Erste Hilfe? Weil wenn jemand Erste Hilfe braucht, muss man die leisten. Wenn da schon Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei am Einsatz ist und die Versorgung schon begonnen hatte, dann sollte man tatsächlich den Leuten einfach den Raum lassen, damit sie ihre Arbeit machen können und dem Patienten die bestmöglichste Versorgung zukommen lassen können. Und so salopp gesagt, die Leute nicht bei ihrer Arbeit stören. Das Anfertigen von Bild und eventuell Videomaterial in solchen Situationen ist natürlich immer schwierig. Jetzt bin ich meistens in der Situation, dass ich dann nicht die Zeit habe, mich drum zu kümmern. Ich kriege das gar nicht mit, aber gerade jetzt so Rettungsgasse, Unfall auf der Autobahn, da hat ja die Polizei jetzt gerade in Deutschland auch schon Maßnahmen ergriffen, dass sie dann Leute, die das zum Beispiel gefilmt haben oder so rausgezogen haben und dafür auch quasi Strafen verteilt haben. Und das finde ich persönlich auch richtig, weil wenn man mal gesunden Menschenverstand walten lässt, man selber würde ja auch nicht in einer Notsituation irgendwie sich dann gern wieder auf, keine Ahnung, YouTube wiederfinden oder so.
Absolut. Und ich kann nur sagen, es gilt ja auch für uns als Presse. Wir werden sowas nie veröffentlichen, wo jemand erkennbar ist. Wir werden keine schlimmen Dinge zeigen. Wir werden keine Autonummern zeigen. Und es gibt noch einen Aspekt, über den man auch immer wieder nachdenken muss. Und den bedenken viele, glaube ich, überhaupt nicht. Wir kriegen manchmal auch Meldungen rein von Autounfällen, auch wo Menschen ums Leben gekommen sind. Und dann heißt es aber, bitte geht damit noch nicht raus. Wir haben noch keine Angehörigen informiert. Das ist ja auch so ein Punkt. Da sitzen Leute zu Hause.
Und erkennen dann das Auto wieder zum Beispiel. Oder den Wimpel oder den Duftbaum, der am Rückspiegel hängt.
Genau, und das willst du nicht haben. Ja.
Das ist schrecklich potenziell.
Wie ist das überhaupt für Sie, wenn dann Angehörige, Zeugen etc. mit vor Ort sind? Das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein ganz eigener Effekt, weil Sie müssen dann arbeiten, konzentriert, aber das sind Menschen, die sich ja gerade unheimlich um die Person sorgen und vielleicht auch völlig strange reagieren.
Also unabhängig davon, ob jetzt Boden- oder Luftnotarzt, versuche ich die immer irgendwie mit einzubinden.
Kriegen eine Aufgabe und sind damit dann
Infusion halten. Dann sind die dabei. Dann fühlen die sich nicht, also jemand, der quasi bei einem Verkehrsunfall oder bei einem, vollkommen egal, jetzt bei einem akuten Notfall um einen seiner Liebsten bangt, der fühlt sich ja hilflos, der fällt ja in ein Loch und dem muss man irgendwas geben, dass er da quasi gerade eine Aufgabe hat und sei es jetzt einfach nur die Infusion halten, dann haben die Leute eine Aufgabe und sind quasi mit dabei in der Szenerie und dann, auch wenn das vielleicht mal nicht gut ausgeht oder so, haben die es einfacher oder ist es für die ein bisschen einfacher, da mit fertig zu werden auch. Und jetzt da bei dem Verkehrsunfall, den ich da jetzt am Wochenende hatte, Da war der Vater mit vor Ort von dem Kind. Den haben wir dann mitgenommen im Hubschrauber.
Wie ist denn das auch? Ich denke, jeder, der so zuhört und denkt, meine Güte, wenn ich jemals da selber irgendwo da liege, wie ist denn das mit Schmerzen? Weil bei Ihnen geht es ja erst mal darum, demjenigen möglichst schnell zu helfen, dass er überlebt. Aber die Person hat ja auch effektiv Schmerzen. Was kann man da tun oder wie schnell kann man damit umgehen?
Ah, da kann man sehr schnell mit umgehen. Also man muss immer prioritätenorientiert arbeiten. Mhm. Da kommt jetzt auch wieder das mit diesem X, A, B, C, D, E beim Trauma. Aber wenn jemand Schmerzen hat, ist man da sehr schnell in der Situation, wo man die effektiv bekämpfen kann. Also das geht, das ist jetzt schwierig, da einen Benchmark zu liefern. Aber ich würde sagen, jetzt bei dem Einsatz am Wochenende, die Schmerzen waren anbehandelt, zwar vielleicht noch nicht weg, aber anbehandelt nach 3 Minuten.
Das ist ja unglaublich schnell.
Ja.
Das heißt, sie geben eine Infusion und dann...
Ja, da haben wir es tatsächlich anders gemacht. Da habe ich erstmal was intramuskulär gegeben, um mir Zeit zu verschaffen und erst einmal auch die Situation so hinzubekommen, dass ich besser und mit dem Team besser damit arbeiten kann. Und dann haben wir quasi über eine Infusion noch nachgelegt.
Jetzt haben Sie im Idealfall die Person stabilisiert, können Sie transportieren. Das heißt, dann geht's in den RTW, in den Hubschrauber, whatever. Ja. Und dann kommen wir dahin, wo Sie eigentlich unter der Woche arbeiten, nämlich in die Notaufnahme.
Genau, und da geht es dann meistens in den Schockraum.
Sie sind dann wieder unterwegs und Sie geben dann wahrscheinlich auch schon wieder von der Fahrt dem Flug ein Lagebild ab.
Wir machen immer eine Voranmeldung, damit die Klinik einen minimalen Informationsfluss hat, dass wir im Endeffekt ein bisschen Informationen transportieren können. Und die richtige Übergabe kommt dann im Schockraum, wenn wir da sind. Da steht dann das Team versammelt da. Und dann ist es wichtig, dass man als allererstes erstmal sagt, ist der Patient gerade stabil und man hat Zeit, um eine geordnete Übergabe zu machen, eventuell auch mit Rückfragen. Oder ist er gerade kritisch instabil? Man macht nur eine ganz kurze, prioritätenorientierte Übergabe und sagt dann, jetzt ist es euer Patient und jetzt wird er erst einmal versorgt.
Das wäre meine Frage, ob Sie dann quasi noch mit in den Schockraum gehen oder ob Sie quasi sagen, an der Türschwelle ist der Übergabepunkt und dann ist vorbei.
Nee, der Notarzt geht mit rein, das Team geht mit rein, der Patient geht mit rein und dann redet erstmal nur der Notarzt, macht die Übergabe und dann hat das Team quasi die Möglichkeit für den Fall der Fälle, also dass es jetzt ein stabiler Patient ist, Rückfragen zu stellen oder noch Fragen zu stellen, die sie noch beantwortet haben wollen. Und dann wird einmal klar kommuniziert, wenn keine Fragen mehr, dann ist es jetzt euer Patient und dann gehört
dann
er dem Schockraum-Team.
Sie raus, okay.
Dann wird er umgelagert und dann beginnt die Versorgung im Schockraum.
Dann heißt es für Sie... Zurück in den Hubschrauber, zurückfliegen.
Dann erst einmal zurücktreten, aus der Szenerie Protokoll schreiben. Alles, was man gemacht hat, zu Papier bringen. Aber wir dokumentieren da tatsächlich digital papierlos. Und dann, während ich als Notarzt dann meistens die Dokumentation mache, bereiten die Kollegen das Verbrauchsmaterial wieder auf.
Reinigen den Hubschrauber, desinfizieren, machen, tun.
Genau, die Kabel werden desinfiziert und so weiter und so fort. Die Trage wird wieder gerichtet. Und dann meldet man sich, wenn man noch einsatzklar ist oder je nachdem, wie viel man halt verbraucht hat. Wenn man noch arbeiten kann und noch genug Verbrauchsmaterial dabei hat, dann meldet man sich einsatzklar und dann fliegt man zurück zur Basis. Oder es kommt auch nicht selten vor, dass dann schon der nächste Einsatz kommt.
Es kann also sein, Sie heben ab von dem Krankenhaus, wo Sie den Patienten hingebracht haben, kommen gar nicht mehr zu Ihrer Hagebuttenmarmelade, sondern sind schon wieder unterwegs zum nächsten. Ja. Wie lang ist so eine Schicht?
Ah, das ist unterschiedlich. Also da fliegt rund um die Uhr. In der Nachtzeit dürfen die Hubschrauber in der Schweiz maximal 2 Einsätze fliegen oder 3 Stunden Flugzeit. Danach hat man eine verpflichtende Pause. Das kommt auch ein bisschen drauf an, ob tagsüber Pausenzeiten genommen werden konnten oder ob so viele Einsätze waren, dass man die nicht nehmen kann oder konnte, ob man nachts noch fliegen kann. Und ich bin meistens so 36 Stunden am Stück dort.
Muss man aber auch dann den Level halten und fit bleiben und schon eine Leistung.
Ja, aber also das ist auch immer, ich liebe meine Arbeit in der Klinik. Ich mag das in der Notaufnahme, das Schnelllebige und das, dass ich auch da viel immer organisieren muss. Und das außerhalb der Klinik, sowohl bodengebundener Notarzt hier in der Region Main-Rhön als auch die Tätigkeit auf dem Luftrettungsmittel in der ganz anderen Region, ist ein gelungenes Add-on, wodurch meine Arbeit in der Klinik auch noch profitiert, weil ich einfach neue Eindrücke sammle. Und es ist nicht selten so, dass ich dann in der Klinik irgendwie war und da irgendwas gesehen habe, was ich gut umgesetzt finde und dann die Idee mit nach Schweinfurt nehme und da versuche dann umzusetzen oder implementieren will. Also auch zum Beispiel, was Struktur angeht, davon profitiert, denke ich, unser Klinikum hier in der Stadt. einfach von den Eindrücken und von den Informationen, die man aus anderen Bereichen sieht und die man von anderen Leuten, man sieht, wie die arbeiten, das erweitert einfach den Horizont.
Springen wir mal kurz zurück ans Leo. Wir haben im ersten Podcast schon sehr ausführlich über den Schockraum und alles, was da passiert, geredet. Aber jetzt mal so, Sie sind jetzt eine Weile da. Mhm. Was haben Sie geändert? Was ist neu? Was kommt noch? Was ändert sich an den Strukturen?
Generell muss man sagen, habe ich die Notaufnahme von meinem Vorgänger, bei dem ich ja vorher Oberarzt war. Der Vorgänger von mir in der Notaufnahme war Dr. Andreas Fischbach. Der ist wieder Richtung Heimat zurückgegangen, weil er einfach so viele Wegstrecken mit Familie auch zurücklegen musste. Andreas ist jetzt mittlerweile nicht nur mein ehemaliger Chef, sondern auch ein guter Freund von mir. Wir haben regelmäßig Kontakt und wir treffen uns auch den Monat und gehen gemeinsam essen. Und er hat mir die Notaufnahme in der Superstruktur übergeben. Deswegen musste ich jetzt in den Anfangszeiten bis auf kleine Detailarbeiten gar nichts groß verändern. Wir haben ein gutes Team, wir haben ein gutes Miteinander, wir haben eine flache Hierarchie. Wir haben ein paar Sachen, die wir schon in der Zeit mit Andreas losgestartet haben, habe ich optimiert. Also wir haben im Schockraum feste Bodenmarkierungen einbauen lassen. Ich habe eine Fortbildung gemacht für taktische Medizin, die ich als Teilnehmer mitgemacht habe. Das war der anstrengendste Kurs in meinem ganzen Leben. In Polizeilagen halt, wenn man da als medizinisches Personal reinkommt. Das war wirklich, wirklich anstrengend. Also danach hatte ich Schmerzen an Stellen, wo ich vorher nicht wusste, dass ich Stellen habe.
Ich sehe den nächsten Podcast kommen.
Aber der Kurs war tatsächlich exzellent, war richtig gut.
Macht man sowas in der Region?
Das war in Frankfurt tatsächlich, habe ich den gemacht. Und danach bin ich mit Ganzkörperschmerzen, mit 80 und Spurhalteassistent und Tempomat im LKW hinterhergefahren auf der A3 nach Hause und war einfach nur kaputt. Aber der Kurs war toll.
Was ist daran so fordernd? Man muss sich nochmal ganz anders verhalten.
Man durchlebt einfach solche Fallbeispiele in annähernd realer Situation. Also da waren Polizeikräfte mit da, die mit einem trainiert haben. Die haben mit Übungsmunition dann geschossen, da war Feuerwehr, also das war sehr, sehr realistisch.
Das heißt, wir wären bei sowas wie, gut, ich bin Würzburger Messerattentat vor dem Woolworth oder Axtattentat damals im Zug bei Rottendorf an der Ecke.
Das waren schon, ich sage jetzt mal, auch Amoklagen, die da quasi mit bespielt wurden, beziehungsweise die da nachgestellt wurden, damit man einfach das medizinische Personal trainieren kann, wie es in so einer Situation, in die es natürlich hoffentlich nie kommen soll, einfach, wie man sich da verhalten muss und auf was es da dann auch medizinisch ankommt. Das war ein extrem wichtiger Kurs für meine Tätigkeit am Leo, weil da habe ich nochmal so einen ganz anderen Blick auf dieses kritische X von dem X-ABCDE bekommen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, das will ich noch einfacher machen für uns, weil wenn ein Patient kommt mit einem kritischen X, dann will ich einfach, dass wir das sofort behandeln können und sofort beheben können oder gar nicht beheben, sondern kontrollieren können, weil ich ja vorhin schon gesagt habe, die Leute, man muss stoppen, dass die verbluten. Und deswegen habe ich vom Schreiner im Leo ein Board zimmern lassen, das ist feuerrot und heißt XABCDE Board, das steht auch drauf. Und da ist alles Material drin, das hängt an der Wand direkt im Schockraum, was man für dieses kritische X einfach braucht. Und das kann man einfach, wenn man jetzt einen Patienten hat, einfach sofort da einfach rausnehmen und danach bestückt man es einfach wieder. Und haben wir tatsächlich jetzt schon ein paar Mal gebraucht auch. Das hat es uns einfacher gemacht in der Akutsituation.
Sie machen einen Kurs, der jetzt für einen Laien im ersten Moment gar nichts mit Ihrem Alltag im Leo zu tun hat, weil da wird hoffentlich nie geschossen. Ja. Aber Sie nehmen daraus wieder Informationen mit, die Sie dann umbauen können.
Genau, die ich da einfließen lassen kann, damit wir es einfach in einer hochdynamischen Situation einfacher haben.
Und dann geben Sie das wieder weiter als Multiplikator an die Leute da vor. Und das ist natürlich genial. Ja.
Und ansonsten, jede Notaufnahme in Deutschland sieht natürlich steigende Patientenzahlen. Wir natürlich auch. Also wir haben Stand heute im Vergleich zu dem Stand heute letzten Jahres 19% mehr Patienten schon.
Weil mehr passiert oder weil Leute immer mehr das Gefühl haben, die Notaufnahme ist quasi Sprechstunde ohne Wartezeit.
Multifaktoriell ist das. Also,
hübsch formuliert.
Ja, also natürlich sind solche Leute auch dabei, aber es sind auch Leute dabei, also ich meine, Hausarztpraxen werden weniger, Facharztpraxen haben auch volle Terminkalender und das ist einfach so, dass dann auch manchmal Leute halt sagen, sie finden keinen Termin oder so, weil die Kollegen im ambulanten Bereich natürlich auch ausgelastet sind.
Ja, klar.
Und die wissen sich dann nicht mehr zu helfen und die kommen dann zum Beispiel in die Notaufnahme. Oder man muss aber auch ehrlicherweise zugestehen, dass die Anspruchshaltung sich auch ein bisschen wandelt und die Hemmschwelle zur Inanspruchnahme von medizinischer Hilfe die sinkt natürlich. Das ist natürlich auch wieder zu spiegeln in den Patientenzahlen. Aber wir optimieren deswegen die Prozesse der Notaufnahme beständig und schleifen dahingehend die Prozesse, dass wir mehr Patienten am Tag behandeln können. Und haben jetzt auch eine Beobachtungsstation in Betrieb genommen, wo wir auch nochmal mehr Kapazität geschafft haben. Und damit wir da auch noch mehr Patienten behandeln können am normalen Tag.
Was bedeutet das für unsere Region? Wie wird es weitergehen, wenn wir so einen Blick in die Zukunft wagen zum Ende?
Wir wollen Versorgungssicherheit geben für die Region. Und wir optimieren einfach weiterhin Prozesse, damit wir die Versorgungssicherheit leisten können. Wenn man jetzt sich die Frage stellen würde, wann man fertig ist im Endeffekt mit der Optimierungsarbeit, man ist nie fertig. Es gibt immer Stellschrauben, an denen man weiterarbeiten muss. Jeder Tag ist auch anders. Aber ich sehe uns im Krankenhaus hier in Schweinfurt im Leo für die Zukunft gut gerüstet. Und wir tun jeden Tag unser Möglichstes, damit wir das auch immer weiter optimieren können für die Bevölkerung hier in der Region Main-Rhön.
Und Ihr Einzugsgebiet ist aktuell quasi, wenn wir so einen Kreis ziehen, also umliegende Kliniken, die Ähnliches können, wären Würzburg, Bamberg, Bad Neustadt vielleicht?
Ja, wir sind im Endeffekt Schwerpunktversorger für die Region Main-Rhön, ja. Fürs ganze Maintal auf gut Deutsch.
Haben wir Glück gehabt mit Ihnen.
Danke.
Ich sag vielen Dank. Es war schon wieder zu kurz, wie jedes Mal. Und spätestens nach diesem Kurs in Frankfurt brauchen wir eigentlich einen dritten Podcast, weil ich glaube, ganz viele da draußen wollen jetzt wissen, wie ist das, Medizin zu machen, während die GSG 9 um dich rumspringt, so ungefähr. Klingt spannend.
Das war auch sehr spannend, aber es war vor allem unfassbar anstrengend.
Sie können uns ja mal schreiben oder schreiben Sie dem Leo, wenn Sie mehr wissen wollen. Ich bin sicher, wir sehen den guten Mann hier wieder. Und gibt es für Sie persönlich jetzt noch was, also was Sie gern noch machen würden? Also ich meine, Sie fliegen jetzt Hubschrauber, Sie haben taktische Medizin gelernt. Sie wirken nicht auf mich, als wäre es das Ende.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden da, wo ich im Moment bin. Mit bodengebundener Notarztdienst, luftgebundener Notarztdienst, mit meiner Tätigkeit in der Notaufnahme hier, mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten und vor allem mit einem super Team. Das Team ist für mich immer einer der Faktoren, der mir ganz, ganz wichtig ist. Und ich weiß, dass ich mich auf mein Team hier in der Notaufnahme und auch im Rettungsdienst immer verlassen kann. Und das macht ganz viel aus. Wenn ich mir jetzt überlege, wo ich noch hin will, weiß ich jetzt im Moment noch gar nicht. Also ich finde bestimmt wieder ein paar interessante Kurse, die ich noch machen möchte. Und ansonsten fühle ich mich gerade ganz wohl und freue mich jetzt tatsächlich auch nächste Woche auf 3 freie Tage, die dann nur meiner Frau gehören.
Wo geht's hin? In die Schweiz?
Tatsächlich nicht, sondern wir haben Hochzeitstag und den verbringen wir dieses Jahr am Tegernsee.
Das ist ein sehr guter Ort.
Ja.
Sie sind hoffentlich Biertrinker.
Nicht so richtig, aber...
Aber so ein Tegernseer hell.
Vielleicht eins, das ist nämlich schon ganz gut, das habe ich tatsächlich schon mal getrunken. Und ansonsten gehören die 3 Tage einfach nur mal abschalten und ich sage jetzt mal Akku wieder aufladen.
Klingt großartig und das mit dem Team kann ich, glaube ich, nur zurückgeben, weil ich kann mich erinnern, ich hatte vor dem ersten Podcast, einen Podcast vorher, 2 Fachkräfte aus der Notaufnahme auch hier. Und die haben dann gehört, dass sie als Nächster kommen und haben beide einfach nur leuchtende Augen bekommen und gesagt, das wird super.
Okay, vielen Dank.
Sie hatten recht.
Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina-Talk auf Primaton. Jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 13 bis 14 Uhr im Programm. Alle Folgen gibt's zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast auf leopoldina-krankenhaus.com.